Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Nachrichten- und Infomagazin, produziert von Radio Dreieckland. Heute ist der 22. Juli und wir haben für euch Themen vorbereitet über die Regierungskrise in Portugal sowie eine Umfrage in der Freiburger Innenstadt zum geplanten Freihandelsabkommen zwischen Europa und der USA. Musik kommt heute vom amerikanischen Singer und Songwriter David Rorix. Verantwortlich für die Sendung ist Fabian und zunächst hören wir die Focus Europa Nachrichten.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Hier kommen die Focus Europa Nachrichten für heute Montag, den 22. Juli 2013. Proteste Geflüchteter auf Lampedusa. Vergangenen Samstag demonstrierten die in Lampedusa angekommenen Eritreer für ihre Verlegung ohne die Abgabe von Fingerabdrücken. Nach einem Marsch durch die Inselstadt mit transparenten No Fingerprints versammelten sich an die 200 Flüchtlinge vor der Kirche des Ortes. Die Menschen fordern eine kollektive Verlegung nach Sizilien. Der zuständige Einsatzleiter des Uffizio Immigrazione, Ausländerbehörde, erklärte, dass sie tatsächlich ohne Fingerabdrücke verlegt werden würden, jedoch nicht alle zusammen, da das Auffanglager aus allen Nähten platze. Die Transfers der Menschen ohne Identifikation sei ein absolutes Novum, heißt es in dem Blog Sicilia Immigrants.
Zwischenparteilicher Dialog in Portugal gescheitert. Dies hatte sich bereits am Freitag abgezeichnet, als der Generalsekretär der sozialdemokratischen Oppositionspartei PS vor den Journalisten zugeben musste, dass es keinen Konsens für die nationale Rettung gäbe. Der portugiesische Präsident Aníbal Cavaco Silva erklärte am gestrigen Sonntag in einer Mitteilung mit blumigen Worten, wie wichtig in einer europäischen Demokratie die Dialog- und Kompromissfähigkeit sei. Er räumte immerhin die Möglichkeit ein, den Wahlkalender zu ändern. Er hatte sich und seiner Regierung vergangenen Montag die Frist von einer Woche für die nationale Rettung und die zwischenparteiliche Einigung gegeben. Dafür nahm er den Dialog mit den beiden Regierungsparteien der rechtskonservativen CDS-PP und der neoliberalen PSD sowie mit der sozialdemokratischen Oppositionspartei PS auf. Die politische Krise in Portugal zieht sich bereits seit 3 Wochen hin, nachdem Finanzminister Vítor Gaspar am 1. Juli und der Außenminister Paulo Portas am Tag darauf ihren Rücktritt erklärt hatten. Der Premier Passos hatte Letzteres aber nicht akzeptieren wollen und so kam der Vorschlag aus den Reihen der Konservativen, einen Kompromiss zur Umbildung der Regierung mit Beibehaltung Portas als Vizepremierminister auszuarbeiten.
Unruhen in Pariser Vorstadt. Rund 30 Kilometer außerhalb von Paris, in dem kleinen Vorort Trappes, wurden am vergangenen Wochenende Autos, Abfalleimer und Bushaltestellen verwüstet. Grund für die Ausschreitungen sind die als Schikane empfundenen Kontrollen der französischen Polizei. Wie die französische Tageszeitung Le Monde berichtet, kommentierten die AnwohnerInnen die Ausschreitungen wie folgt. Wenn man 100-mal kontrolliert wird, dann knallt's beim 101. Mal. Der konkrete Anlass der Ausschreitungen war die Kontrolle einer vollverschleierten Frau von den Antillen. Die Polizei wollte den Gesichtsschleier lüften, als es zu der Auseinandersetzung mit dem Ehemann der Frau und anderen Anwesenden kam. Nach der Auseinandersetzung kam es zu mehreren Verhaftungen. Diese waren dann auch Anlass für Jugendliche, protestierende Polizeigebäude mit Steinen und Molotow-Cocktails anzugreifen, um die Freilassung der Inhaftierten zu fordern. Schon bei der Verabschiedung des sogenannten Burka-Gesetzes vor 3 Jahren hatten PolizistInnen gewarnt, dass es bei solchen Kontrollen in 9 von 10 Fällen zum Konflikt kommt.
Immer mehr Asylsuchende werden schon bei ihrer Einreise inhaftiert. Das zeigt eine vom Diakonischen Werk in Hessen und Pro Asyl durchgeführte bundesweite Recherche zur Situation in Abschiebungshaft in Deutschland. Die Menschen werden oft inhaftiert, weil ihnen unterstellt wird, sie könnten sich der Abschiebung entziehen. Da die Geflüchteten oft schon vor ihrer Ausreise traumatisierende Verfolgung und Folter erlebt haben, kann die erneute Haft eine ernstzunehmende Verschlechterung ihrer psychischen Gesundheit bedeuten. Im Abschiebungsgewahrsam in Eisenhüttenstadt in Brandenburg befinden sich derzeit mindestens 4 Häftlinge wegen mangelnder medizinischer und psychologischer Versorgung in Hungerstreik. Karl Kopp von Pro Asyl zur vor kurzem in Kraft getretenen Dublin-3-Verordnung.
Für Schutzsuchende bedeutet Dublin II und auch Dublin III, dass Europa ihnen nicht gewährt die freie Wahl ihres Asyllandes, sondern sie werden eben hin und her geschoben. In Dublin II-Kontext werden Tausende von Asylsuchenden nach Aufgriff inhaftiert und nach einem Dublin-Verfahren in ein anderes Land überstellt. Das drückt aus, dass sich was verschoben hat. Dublin steht dafür, dass es eigentlich weniger um ein gemeinsames Asylsystem geht, sondern eben gerade um diese Nicht-Zuständigkeitsregelung. Ich bin nicht zuständig, ich schiebe die Verantwortung an andere Staaten, in der Regel an Außenstaaten, ab.
In Athen billigt das Parlament ein Gesetz über einen neuen öffentlich-rechtlichen Sender. Für die Vorlage stimmten knapp über die Hälfte der Abgeordneten im Parlament. Der neue Radio- und Fernsehsender Nerit soll vollständig in Staatsbesitz sein. In Veranstaltungs- und Finanzangelegenheiten soll die Station allerdings unabhängig agieren. Der Staat soll durch den Finanz-, den Kultur- und einen eigens eingesetzten Rundfunkminister bei den Hauptversammlungen vertreten sein. Der Rundfunkminister soll außerdem die Mitglieder des Aufsichtsrates benennen.
Ehemals gesetzlich garantierte Renditen für Solaranlagen in Spanien bis zu 40% gekürzt. Spanien habe sich auf das Niveau eines Drittweltlandes begeben, in dem es keine Rechtssicherheit gäbe, sagen die Betreiber von Photovoltaikanlagen. Die Regierung hätte Investoren angeregt, ihr Geld in erneuerbare Energien zu stecken und ihnen bestimmte Konditionen garantiert, die nun gebrochen würden. Es wird gar von einer verdeckten Enteignung gesprochen, Eigenverbrauch würde bestraft. Das Gesetz wirkt rückwirkend und schafft die Einspeisevergütung von Solarenergie praktisch ab.
In the 60s they were building lots of single family homes. The suburbs were the place to have your child, dog and cat. Businessmen, housewives, each had a swimming pool, prescription drugs, a big car, and a generic welcome mat. All the suburbs needed highways, they were being built in every state, from the East Coast to the West. But when in Boston, Massachusetts, they came to build a highway, at GM and DOT's behest. In front of their bulldozers, there in Jamaica Plain, from all around, people came and stood. They asked, should we have commuters or community, a highway or a neighborhood? The governor said, we hear you, but you just don't understand. It's the way things are, the order of the day. Is that progress must go on, the economy must grow, and this state needs another highway. A whole bunch of people protested, a whole bunch were arrested. The cops figured that was that. But folks kept coming back, where the backhoes were supposed to dig, that's just where people sat. They asked, would you have a fast lane here with big trucks spewing diesel or keep your homes of wood? Would you have commuters or community, a highway or a neighborhood? It was the anti-highway movement who said the national is local and the people of JP. Against all those in power, the biggest business interests, federal as well as state authority. But perseverance won and the highway was abandoned. The neighborhood remained. Instead, they built a subway line, a long, thin park. playgrounds and bicycle lanes. The people had spoken, the question had been answered, as one would think it should. Should we have commuters or community, a highway or a neighborhood? Should we have commuters or community, a highway or a neighborhood?
Wenig wird in den Medien über das geplante Freihandelsabkommen TTIP zwischen den USA und der EU berichtet, zu dem Anfang Juli die Verhandlungen begonnen haben. Und wenig Konkretes ist dementsprechend bisher darüber bekannt, wie dieses Abkommen genau aussehen könnte. Dass tarifäre Handelshemmnisse wie Zölle für den Güterverkehr zwischen den beiden Staatengemeinschaften abgebaut werden, scheint im Falle der Einrichtung der Freihandelszone sicher. Ob jedoch sogenannte nicht-tarifäre Handelshemmnisse wie Daten- und Umweltschutzrichtlinien auch davon betroffen werden, kann bisher nur gemutmaßt werden. Neulich hat Radio Dreieckland die Abgeordnete im Europaparlament für die grüne Fraktion, Ska Keller, zu diesem Thema interviewt. Sie sieht außer den schon genannten möglichen Problemen eines Abkommens noch das Problem, dass
ein sogenanntes Investorenklageverfahren stattfinden kann. Das heißt, dass ein Investor die EU oder dann eben die USA verklagen kann, wenn es seinen Profit geschmälert sieht. Das haben wir zum Beispiel erlebt, als Vattenfall Deutschland verklagt hat wegen dem Atomausstieg, weil es gesagt hat, dadurch verliere ich eben Einnahmen. Und das kann eben jetzt auch passieren, dass zum Beispiel US-Investoren, die auf dem europäischen Markt investiert haben, sagen, durch zum Beispiel Umweltgesetzgebung, sehr beliebt, oder Gesundheitsgesetzgebung, wären meine Margen geschmälert und deswegen können sie dann Klage einreichen. Das finden wir sehr gefährlich, weil es eben jede Art von demokratischer Gesetzesgebung unterläuft, untergräbt und eben, dass dann eben Entscheidungsprozesse nicht mehr transparent im Parlament, in der Öffentlichkeit ausgetragen werden, sondern dann über gar völlig intransparent Schiedsgerichte, deren Schiedssprüche und so weiter überhaupt nicht veröffentlicht werden.
Aufgrund der Ungewissheit bei dennoch großer Relevanz des Themas für die BürgerInnen der USA, der EU, aber auch dem ganzen Rest der Welt, hat Radio Dreieckland eine Umfrage gestartet. Wir wollten wissen, wie viel die BürgerInnen Freiburgs von dem Freihandelsabkommen TTIP wissen und was sie davon halten. Die Antwort, wie wir am meisten zu hören bekamen, war ungefähr so.
Nee, tut mir leid, habe ich noch nichts.
Was?
Nee, Freihandels? Nee, nee.
Oder auch so.
Habe ich gehört, aber mich nicht sonderlich tief da eingearbeitet.
Ich kann dazu keine qualifizierten Antworten geben. Deswegen leider schweigen.
Von denjenigen, die etwas über das Freihandelsabkommen schon wussten, waren die Meinungen sehr weit auseinander.
Nicht besonders viel im Moment, weil ich mir nicht sicher bin, ob das geltende EU-Recht und Richtlinien der EU wirklich dann noch eingehalten werden können. Also ob die USA das nicht so runterverhandeln, dass es dann zum Beispiel gentechnisch veränderte Lebensmittel als Standard irgendwie in Europa gibt. So. Und ich finde es halt auch kritisch, dass Datenschutzrichtlinien ausgenommen sind. Also es ist komplett gar nicht, soweit ich weiß, mit in den Verhandlungen. Oder wenn, dann hört man nichts darüber. Und ich finde es halt kritisch, dass das Delegationen verhandeln, die überhaupt nicht irgendwie legitimiert sind demokratisch. Also ich wüsste spontan nicht, welche zuständige Stelle in Deutschland da mit am Tisch sitzt.
Aus wirtschaftlicher Sicht ist es eine sehr gute Sache, weil es für alle Wachstumspotenzial mit sich bringt. Andererseits könnte man so den Amerikanern auch klar machen, dass man da nicht alles mit sich machen lässt, indem man jetzt sagt, wir boykottieren das erstmal.
Freier Handel bringt immer Wohlfahrtsgewinne. Das hat uns irgendein Professor erzählt.
Finde ich nicht so gut, weil was ich gelesen habe, ist über den Buchhandel, der in Deutschland darunter leiden könnte oder wird, weil es hier ja diesen Buchfestpreis gibt. Also dass quasi der Verlag festlegt, wie viel ein Buch kosten soll. Und wenn es eben das Freihandelsabkommen mit den USA gibt, dann wird das unterwandert. Und damit wird der Druckbuchhandel oder überhaupt der Buchhandel halt ja quasi darunter leiden.
Ich denke, wirtschaftlich kann das von Vorteil sein für das Verhältnis zwischen Amerika und Deutschland, aber das Ganze liegt ja ein bisschen auf Eis oder kommt etwas in Schwierigkeiten, dieses Vorhaben durch diesen ganzen Snowden oder die Snowden-Affäre. Aber ich fände es schon für gut, wenn man das transatlantische Bündnis etwas stärken würde und da auch die wirtschaftlichen Vorteile mitnimmt, die sich bieten. Ich glaube, das kann ein Vorteil für Deutschland und die EU sein, wie für die USA. Und man sollte die Freundschaft nicht aufgrund dieser Affäre so stark aufs Spiel setzen.
Dass es darum geht, mehr oder weniger eins, also es muss geöffnet werden, letztlich alle Hemmnisse, alle Schranken, die öffnet, die die EU noch hat. Und das wird für uns bedeuten innerhalb der EU, dass einfach wir konsequent so Sachen wie diese Restriktionen gegen Geneinfuhr und so nicht mehr haben. Also es wird eigentlich gar keine Regeln mehr vorschieben können.
Wir haben bei einigen dann nochmal nachgefragt, inwiefern denn die Spionageaffäre um Prism mit dem Freihandelsabkommen zusammenhängt.
Die Frage ist nur, wenn man jetzt sozusagen ein Freihandelsabkommen macht, dann stellt man sich natürlich irgendwie, dann würde man sozusagen die USA nicht kritisieren, nicht? Also es wäre sozusagen, man würde akzeptieren, dass das jetzt so stattgefunden ist.
Na, natürlich steht das nicht im Zusammenhang. Ich meine, PRISM, das sind Verletzungen von Menschenrechten. Ich weiß nicht, wie man die mit einem wirtschaftlichen Austausch oder mit einem Austauschabkommen irgendwie abgelten kann. Also da jetzt irgendwie die Verhandlungsrechte zu entziehen, nur weil Menschenrechte verletzt wurden, sehe ich nicht den Zusammenhang.
Also ich finde, das ist auf jeden Fall eine Sache, womit man eigentlich die Amerikaner ein bisschen unter Druck setzen sollte. Also man sollte da jetzt nicht unbedingt einfach mit PRISM klein beigeben, sondern das ruhig auch als Druckmittel den Amerikanern gegenüber benutzen.
Unser Kollege Felix hat diese Umfrage zum Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den USA am vergangenen Wochenende hier in der Freiburger Innenstadt geführt. Mehr zum Thema Freihandelsabkommen zwischen EU und USA findet ihr auf unserer Website www.rdl.de.
Flight 801 left Italy, got to New York town, then expected to leave New York, go back to Italy again. It was a normal evening at first at the TWA. The flight took off an hour late after a slight delay. And it was wheels up, there was excitement in the air. For some it was the first time they'd ever been up there. This time flight 800 barely lifted off the ground before it was shot down. Long Island Sound. Scores of people saw it, and they wondered why. That light had left the earth and arced into the sky. They saw it hit the aircraft, saw the craft burst in flame. People asked who fired the rocket. Others asked the same. What was to be another flight over the Atlantic Sea was a flight that wouldn't be. 'Cause this time flight 800 barely lifted off the ground before it was shot down over Long Island Sound. Was it a Navy missile going where it wasn't supposed to go? Or a terrorist attack? We may never know. The CIA announced we understood the popular confusion. What appeared to be a missile was an optical illusion. And for some reason, which we cannot explain, there are 230 people dead. Dead they will remain. 'Cause this time flight 800 barely lifted off the ground before it was shot down.
Der Dialog zwischen der Regierungskoalition bestehend aus neoliberaler PSD und konservativer CDS-PP und der sozialdemokratischen Oppositionspartei PS ist gescheitert. Wir machen weiter wie bisher. Gute Nacht. Sinngemäß war das gestern Abend die Ansage aus dem Palacio de Belém, dem Sitz des Präsidenten Cavaco Silva.
O PSD acaba de ouvir com reforçada atenção a comunicação do Sr. Presidente da República ao país. E queremos agora assegurar aos portugueses o nosso redobrado compromisso de tudo fazer para resgatar Portugal da situação de assistência financeira em que ainda nos encontramos.
Die PSD hat gerade mit verstärkter Aufmerksamkeit die Mitteilung des Herrn Präsidenten der Republik angehört und wir wollen jetzt den Portugiesen unsere doppelte Verpflichtung versichern, alles zu tun, um Portugal in der Situation des finanziellen Beistands, in dem wir uns noch immer befinden, zu retten. Wir gehören zu denen, die Portugal nie im Stich lassen. In der Regierung, in den Gemeinden und in Europa sind wir bereit, alles zu geben für ein Land, das unseres ist und das alles verdient. Wir haben Energie und Entschlossenheit, um das Modifizierungsprogramm weiterzuführen, welches wir vor 2 Jahren begannen. Jetzt können wir sagen, dass 2/3 des Programms finanzieller Beihilfen schon mit Erfolg erfüllt sind, wie die pausenlosen Evaluationen unserer internationalen Partner zeigen. Wir haben jetzt die Bedingungen erfüllt, einen neuen Zyklus von Regierungsinitiativen zu konkretisieren, in der die Priorität das wirtschaftliche Wachstum und Beschäftigung sind. Ohne jemals die Notwendigkeit eines gesunden öffentlichen Haushalts zu vergessen, welche die notwendige Basis dafür darstellt, dass Portugal alle seine Kräfte in das wirtschaftliche Wachstum konzentriert, weiß die PSD, dass die Regierungskoalition mit der CDS-PP in diesem neuen Zyklus auf die Bedürfnisse der Portugiesen und der Familien eine Antwort hat. Wir kennen die enormen Opfer, die wir alle in den letzten 2 Jahren erbracht haben. Aber die verschiedenen positiven Signale der wirtschaftlichen Entwicklung führen dazu, dass die PSD vorsichtig hofft, in der Koalition mit der CDS-PP die Basis eines schlankeren Staats konkretisieren zu können. Und außerdem, dass das Land sich mit seinen Steuern finanziell selbst trägt. Um Erfolg zu haben, brauchen wir den Einsatz aller. Die PSD ist immer bereit für den Dialog und hat deshalb sofort mit offenem Geiste auf die Herausforderung reagiert, die da hieß, einen Konsens der 3 Parteien zu erlangen. In dem Verwaltungsrahmen, welchen der Herr Präsident der Republik veranlasst hat und den wir sehr gut verstehen. Wir haben alles getan für das Verständnis zwischen PSD, CDS-PP und PS. Das war nicht möglich, wegen Gründen, die die Portugiesen kennen und einschätzen können. Aber als Partei sind wir weiterhin bereit, den Dialog mit allen parteilichen Kräften und sozialen Partnern fortzuführen. Wir wollen unser Bestes geben und offen sein für Beiträge und gute Ideen, unabhängig von der Parteifarbe. Portugal weiß, dies war immer unser Weg. Die robuste und klare Form, wie die unserer Koalition, überwand die Probleme der jüngsten Vergangenheit und bringt die 2 Parteien dazu, ein lebendiges Vorbild zu sein dafür, dass im Dialog immer die besten Lösungen zu finden sind. Dies ist der Weg, den wir ein weiteres Mal beschreiten, mit der Gewissheit, dass der Kurs der richtige ist.
Ultrapassou os seus recentes problemas, leva os 2 partidos a serem um exemplo vivo de que com diálogo se pode sempre encontrar soluções melhores. É esse o caminho que mais uma vez iremos trilhar, certos de que este é o rumo certo.
So Pedro Pinto, Vizepräsident der PSD, gestern Abend in einer Pressekonferenz, nachdem klar war, dass der Dialog zwischen der Regierungskoalition, bestehend aus neoliberaler PSD und konservativer CDS-PP und der sozialdemokratischen Oppositionspartei PS, gescheitert ist. Die seit 3 Wochen andauernde Regierungskrise hatte der Rücktritt des Finanz- und des Außenministers provoziert. Vítor Gaspar erklärte am 1. Juli diesen Jahres, er käme mit den Protesten in der Bevölkerung gegen seine Austeritätspolitik nicht zurecht. Für seine Nachfolge als Finanzministerin wurde Maria Luísa Albuquerque, eine seiner engsten Vertrauten, ernannt. Dies wiederum konnte Außenminister und Vizepremierminister Paulo Portas, gleichzeitig Parteivorsitzender der rechtskonservativen CDS-PP, nicht abhaben. Einige Quellen sprechen von persönlichen, andere von beruflichen Differenzen zwischen den beiden. In jedem Fall erklärte auch Portas einen Tag nach Gaspar seinen Rücktritt. Premier Passos akzeptierte dies jedoch nicht. Und so kam der Vorschlag aus den Reihen der Konservativen, einen Kompromiss zur Umbildung der Regierung mit Beibehaltung Portas als Vizepremierminister auszuarbeiten. Ohne die CDSPP hat die Partei von Premierminister Pedro Passos Coelho nämlich keine Mehrheit mehr. Man fragte bei der Opposition, ob die denn vielleicht aushelfen könne. Aber die Ansage war klar: Wenn wir in die Regierung gehen, dann nur mit vorgezogenen Neuwahlen. So die Ansage der Sozialdemokraten. Diese Meinung teilt im Übrigen nicht nur die Linke, die Kommunistische Partei und die Grünen, sondern auch die Mehrheit der portugiesischen Bevölkerung, die während eines Generalstreiks am 27. Juni das Land teilweise lahmlegte. Schon am Tag der Arbeit sowie bei großen Protesten im Mai und im Juni war das Motto: Es ist Zeit für die Regierung zu gehen. Neuwahlen jetzt. Doch die Konservativen, inklusive des Präsidenten Aníbal Cavaco Silva, scheinen Angst zu haben vor noch härteren Sparauflagen der Troika nach vorgezogenen Neuwahlen vor Ende der Haushaltsanpassung im Juni 2014. Das ist das dritte und letzte Drittel, das Portugal im Rahmen des Programms der finanziellen und wirtschaftlichen Beihilfe noch erfüllen soll. Der neue Zyklus also, der Präsident nennt diesen die Post-Troika, muss noch ein Jährchen auf sich warten. Cavaco Silva in seiner Mitteilung von gestern Abend, Zitat: Seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts gehen wir ständig vor und zurück. Auf eine Periode der großen Illusionen folgt immer eine Periode harter Austerität. Nach Ende von mehr als einem Jahrzehnt haben wir immer noch keine Form gefunden, uns von diesem Teufelskreis zu befreien. Vergangenen Montag dann setzte Cavaco sich und seiner Regierung eine Frist von einer Woche, um den heiß ersehnten Kompromiss zu finden. Nach 6 Tagen musste er der Bevölkerung verkünden, dass der Dialog gescheitert ist. Trotz allem hat der Herr Präsident noch einen Grund, sich auf die Schulter zu klopfen. Er lobt sich und die drei großen Parteien, wie schön sie zusammengesessen haben und keinen Konsens gefunden haben. Cavaco Silva also will weitermachen wie bisher. Wichtig sei vor allem anderen, dass Portugal zu den Märkten zurückkehre. Und dafür, wie wir anfangs hörten, gibt es ja schon klare Anzeichen. Die Gründe, weshalb der zwischenparteiliche Dialog scheiterte, kennt die portugiesische Bevölkerung offensichtlich gut genug. Deswegen führt Pinto sie in seiner Ansprache nicht weiter aus. Die Meinungen zur nationalen Rettung gehen weit auseinander. Außerdem vertrauen die Parlamentarierinnen und Parlamentarier sich gegenseitig nicht. Die Grünen brachten am Donnerstag letzte Woche einen Misstrauensantrag gegen die Regierung im Parlament ein, übrigens schon der 5. in diesem Jahr, der aber wie alle anderen abgelehnt wurde. Daraufhin hagelte es Vorwürfe. Die Linke bezeichnete die Regierung als Pinocchio und José Segundo, der Chef der sozialdemokratischen PS, als die gute Fee, die ihm Leben einhauche. Die Grüne Eloisa Apollonia wurde im Parlament beinahe ausgebuht, als sie ihre Anklage vorbrachte, die Regierung wüsste genau, dass sie bei vorgezogenen Neuwahlen zum jetzigen Zeitpunkt sicher nicht wieder die Mehrheit bekäme. Sie würde nur an sich und ihre Machtposition denken, nicht aber an die portugiesische Bevölkerung. Die Linke setzte noch einen drauf. Zitat: Wir müssen raus aus diesem Rettungssumpf einer gescheiterten Regierung, sagte die Parteivorsitzende Catarina Martins im Parlament. Die PS warf der kommunistischen Partei PCP und den Grünen vor, sie sei die Krücke der portugiesischen Rechten, da die Regierung einen weiteren Misstrauensantrag zu ihrem Vorteil auslegen würde. Daraufhin konterten Grüne und PCP, welche genau wie die Linke nicht an den zwischenparteilichen Gesprächen teilgenommen hatten, die Sozialdemokraten seien die Schiffsladung einer todkranken und fauligen Regierung. Zitat: Die PS bestätigte unumstößlich die Notwendigkeit von vorgezogenen Neuwahlen und verlangte den Rücktritt der Regierung. Und jetzt plötzlich setzen sie sich an einen Tisch, um einen Kompromiss zu finden? Welcher Kompromiss kommt schon heraus von einer Mehrheit aus Todgeweihten? Fragte Eloisa Apollonia noch vergangenen Freitag. Jetzt, nach dem Scheitern des Dialogs, ist die PS an einem schuld. Da sind sich die Konservativen einig. Sogar der Parteivorsitzende der PSD auf der Insel Madeira, Alberto João Jardim, schaltete sich nun ein. Wer sich die Vorschläge der PS ansieht, weiß, dass diese nie angenommen werden würden. Sie würden das Land nur weiter zum Einsturz bringen und nie aus der Sparpolitik herausführen. Für Jardim wäre die Lösung der Regierungskrise im ganzen Land bis Juni 2014 den Notstand auszurufen. So könnte man auch bequem die Proteste im Griff behalten. Ich schließe mit den Worten des Kommentatoren Miguel Gaspar, der in Publico PT schreibt: Der Präsident hat hochgesetzt und verloren. Es ist möglich, dass er irrelevant geworden ist. Jetzt brauchen wir einen nationalen Kompromiss, um den Herrn Präsidenten der Republik zu retten.
Soweit unsere Kollegin Maike zur aktuellen Regierungskrise in Portugal. Mehr Informationen zu den Auswirkungen der Krise auf Portugal findet ihr auf www.rdl.de.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.